Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mehr als 35 Jahre nach dem Mordanschlag auf Generalbundesanwalt Buback ist die frühere RAF-Terroristin Becker verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Stuttgart sprach sie wegen Beihilfe zum Mord schuldig. Becker erhielt 4 Jahre Freiheitsstrafe. Das Verbrechen selbst konnte nicht aufgeklärt werden. Es bleibt offen, wer damals die tödlichen Schüsse auf Buback abgab. Mit dem Urteil ging wohl der letzte große Prozess gegen ein früheres Mitglied der Rote Armee-Fraktion zu Ende.
Verena Becker heute zum letzten Mal im Stuttgarter Gerichtssaal. Ende eines Mammutprozesses über fast 2 Jahre. 7. April 1977. Der Beifahrer eines Motorrads feuert in den Dienstwagen des Generalbundesanwalts. Siegfried Buback und seine 2 Begleiter sterben. Wer genau die Schüsse abgab und wer auf dem Motorrad saß, diese Fragen waren immer offen geblieben. 2008 finden sich Speichelreste von Verena Becker an Briefumschlägen von Bekennerschreiben der RAF. Neue Erkenntnisse, ein neuer Prozess. Michael Buback, der Sohn des Opfers, hält Verena Becker für die Schützin. Er hat Zeugen benannt. Doch das Gericht sieht Erinnerungslücken und Widersprüche. An der Tat selbst sei Becker nicht beteiligt gewesen.
Letztlich bin ich erstaunt, dass das Gericht nicht sagen kann, wer die Täter zum Beispiel auf dem Motorrad waren. Aber dass sie dennoch mit Sicherheit ausschließt, dass es Frau Becker war.
Aber, so die Richter, im Vorfeld habe sich Becker bei mehreren Treffen vehement für das Attentat eingesetzt und damit die wahren Täter bestärkt. Das sei Beihilfe zum Mord, 4 Jahre Haft. Hauptzeuge gegen Becker, Ex-RAF-Mitglied Peter-Jürgen Boog, der umfangreich ausgesagt hatte. Die Verteidigung hält Boog für nicht glaubwürdig. Sie überlegt, Revision einzulegen.
Wir sind aber vor allen Dingen auch der Auffassung, dass die tatsächliche Grundlage für diesen Schuldspruch, nämlich die Aussage Boogs, auf einer sehr einseitigen Würdigung der Person dieses Herrn beruht.
Andere ehemalige Terroristen hatten im Prozess als Zeugen eisern geschwiegen. Wegen einer früheren Verurteilung Beckers gelten 2,5 Jahre ihrer Haftstrafe als verbüßt. Ob der Rest später zur Bewährung ausgesetzt wird, ist heute noch unklar.
Ein offener Brief von etwa 160 Ökonomen hat die Diskussion über die Euro-Krisenpolitik neu entfacht. Die Wirtschaftsexperten hatten die jüngsten Beschlüsse des EU-Gipfels heftig kritisiert und gewarnt, dass die deutschen Steuerzahler für ausländische Banken mithaften müssten. Damit stießen sie nicht nur bei Politikern, sondern auch bei Kollegen auf Ablehnung.
Für die in Schieflage geratenen spanischen Banken könne in Zukunft auch der deutsche Steuerzahler haften, mahnen Wirtschaftswissenschaftler. Denn die auf dem EU-Gipfel beschlossene Bankenaufsicht sei nichts anderes als der Einstieg in die Vergemeinschaftung von Schulden. In einem offenen Brief schreiben 172 Ökonomen, Steuerzahler aus den solide wirtschaftenden Staaten seien in Gefahr, letztlich für die Defizite der Schuldenstaaten im Süden Europas einzustehen.
Das ist durchaus legal, dass man sagt, auf dem Altar der europäischen Einigung sind wir bereit, 1-2% des Sozialproduktes zu opfern. Das kann man durchaus so tun. Man muss aber es wissen, dass man dieses Risiko auf sich nimmt.
Für den Bundesfinanzminister leistet der Brief allerdings keinen Beitrag zur Aufklärung. Unverantwortlich und falsch seien die darin aufgestellten Behauptungen. Sein Sprecher legt nach.
Es ist schon ganz hilfreich, wenn man vielleicht auch sich die Sachen mal vorher durchliest, die man dann kritisiert. Und wenn man dann von einer drohenden Vergemeinschaftung der Bankschulden spricht, dann findet sich in den Beschlüssen des Europäischen Rates von Donnerstag und Freitag letzter Woche dazu kein Wort.
Unterstützung erhält das Finanzministerium von anderen Ökonomen.
Wenn Ökonomen mit Berufung auf ihre wissenschaftliche Reputation in den öffentlichen Raum gehen, dann müssen sie faktenbasiert, sachlich, entlang der Probleme in Form von Alternativen argumentieren, aber nicht Emotionen schüren und Ängste stärken, die ohnehin in dieser sehr diffusen, unübersichtlichen Situation in der Bevölkerung da sind.
Die Bundesregierung sieht daher keinen Grund, von einer gemeinsamen Bankenaufsicht abzurücken. Schon Anfang kommender Woche soll ein entsprechendes Konzept unter dem Dach der Europäischen Zentralbank verabschiedungsreif sein.
Die italienische Regierung will nach den allgemeinen Sparpaketen jetzt die öffentlichen Ausgaben drastisch kürzen. Das Kabinett von Ministerpräsident Monti beschloss Einsparungen von insgesamt 26 Milliarden Euro bis Ende 2014. Betroffen sind unter anderem das Gesundheitswesen und der öffentliche Dienst. Dort soll jede 10. Stelle gestrichen werden. Das Parlament in Rom muss noch zustimmen. Gewerkschaften haben bereits Proteste angekündigt. US-Präsident Obama hat enttäuscht auf die jüngsten Zahlen vom Arbeitsmarkt reagiert. Im Juni waren in den USA 80.000 neue Stellen geschaffen worden, weniger als erwartet. Die Daten trübten die Stimmung an den Aktienmärkten und beschleunigten die Talfahrt des Euro. Er fiel auf ein Zweijahrestief. Die Misere sei nicht über Nacht entstanden und könne auch nicht über Nacht gelöst werden, sagte Obama auf Wahlkampftour im Bundesstaat Ohio.
Die schlechten Nachrichten erreichten Obama auf Bustour im sogenannten Rostgürtel des Landes, im runtergekommenen Industriegebiet von Ohio. Hier könnte die Wahl mit entschieden werden. Ohio ist einer der wichtigsten Staaten in diesem Rennen. Für Obama sind die heutigen Zahlen ein herber Rückschlag. Die Arbeitslosigkeit stagniert bei 8,2%. Mehr als 12 Millionen Menschen bleiben ohne Job. Und die wenigen neuen Stellen sind meist nur schlecht bezahlte Teilzeitjobs. Obama machte dafür die Blockade im republikanisch dominierten Kongress verantwortlich, wo alle seine Initiativen blockiert werden. Es ist nicht so, dass wir keine guten Antworten haben, wie man die Wirtschaft ans Laufen und die Jobs zurückbekommt. Das Problem ist der Stillstand in Washington. Herausforderer Romney macht derweil Familienurlaub in New Hampshire und zeigt sich demonstrativ entspannt. Für ihn ist alleine der Präsident für die Krise verantwortlich. Die Politik des Präsidenten hat versagt. Er hat es nicht geschafft, die Wirtschaft anzukurbeln und den Menschen Jobs zu bringen. Das könnte die Botschaft sein, die hängen bleibt, auch wenn Obama für die Krise natürlich nicht allein verantwortlich ist. Keine guten Aussichten, 4 Monate vor der Wahl.
Jobs sind eines der großen Themen in diesem Rennen. Und noch nie hat ein Präsident bei einer Arbeitslosenquote von mehr als 7,4% die Wiederwahl geschafft. Doch auf eine solche Erholung wird das Land noch lange warten müssen. Präsident Obama läuft die Zeit davon.
In Argentinien sind die Ex-Diktatoren Videla und Binione zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Dabei ging es um die Verschleppung von Babys in den 70er und 80er Jahren. Damals raubte die Militärregierung Oppositionellen die Kinder und gab sie in systemtreue Familien. Das Urteil hat vor allem Symbolwirkung, weil die beiden Ex-Generäle schon wegen anderer Taten lebenslange Strafen verbüßen. Die Teilnehmer der internationalen Syrien-Konferenz in Paris haben den UN-Sicherheitsrat aufgefordert, entschiedener zu handeln, um die Gewalt in Syrien einzudämmen. Sie wollen außerdem die syrische Opposition stärker unterstützen. Die sogenannten Freunde Syriens hatten sich Anfang des Jahres zusammengeschlossen, um die anhaltende Gewalt in dem Land zu beenden.
Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer der Gewalt in Syrien. Rund 100 Staaten und Organisationen berieten darüber, wie das Morden beendet werden könnte. Präsident Assad müsse gehen, betonte François Hollande in einer eindringlichen Rede. Die Situation in Syrien wird jeden Tag unerträglicher und verlangt nach der Lösung der internationalen Gemeinschaft. Die Situation ist unerträglich, wir müssen das stoppen. Die zerstrittene syrische Opposition forderte er zur Einigkeit auf. Der UN-Sicherheitsrat solle geeignete Maßnahmen ergreifen. Dies unterstützt auch US-Außenministerin Clinton. Sie will zudem den Druck auf Russland und China erhöhen, die das Regime von Präsident Assad stützen. Einig waren sich alle, dass die Sanktionen verschärft werden müssten.
Wir werden in allen Bereichen den politischen, wirtschaftlichen, finanziellen Druck auf das Regime von Assad erhöhen. Und wir appellieren auch an alle, bei den Sanktionen mitzumachen, an der finanziellen Isolation des Regimes von Assad mitzuwirken.
Während die Konferenz noch lief, gab es Berichte über neue Auseinandersetzungen in Syrien.
Noch im französischen Präsidentschaftswahlkampf hatte François Hollande ein militärisches Eingreifen in Syrien nicht ausgeschlossen. Davon war heute keine Rede mehr. Doch ein gemeinsamer Weg, um die Gewalt in Syrien zu stoppen, wurde auch heute nicht gefunden. Eine große Konferenz mit relativ kleinen Ergebnissen.
Der Bundesrat hat den sogenannten Warnschussarrest gebilligt. Damit können jugendliche Straftäter für mehrere Wochen ins Gefängnis geschickt werden, auch wenn ihre eigentliche Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. In der Ländervertretung setzten sich Union und FDP durch. Das SPD-geführte Nordrhein-Westfalen wollte den Vermittlungsausschuss anrufen, fand dafür aber keine Mehrheit.
Ein 18-Jähriger tritt in einer Berliner U-Bahn-Station einen Mann fast tot. Der Fall löst im letzten Jahr eine Debatte darüber aus, ob das Jugendstrafrecht streng genug ist. Künftig soll es nun möglich sein, 14- bis 20-Jährige, die eine Bewährungsstrafe bekommen, zusätzlich bis zu 4 Wochen einzusperren zur Abschreckung.
Gerade junge Menschen sind teilweise intellektuell noch nicht in der Lage, die Tragweite einer zur Bewährung ausgesetzten Jugendstrafe zu erkennen und missverstehen die Strafaussetzung als einen Freispruch zweiter Klasse.
Union und FDP betonen, dass die inhaftierten Jugendlichen auch sozialpädagogisch betreut werden sollen. SPD, Grüne und Linkspartei halten die Regelung dennoch für kontraproduktiv.
Ich wehre mich dagegen zu glauben, dass wenn man junge Menschen, ganz junge Menschen, gleich hinter Gittern sperrt, dass sie davon besser werden. Alle Erfahrung ist eher, dass sie sich verhärten.
Auch Experten bezweifeln die Sinnhaftigkeit der Strafrechtsverschärfung.
Prävention ist angesagt, nicht eine Verschärfung des Jugendstrafrechts. Der Jugendarrest selber hat eine Rückfallquote von 66% und das will man jetzt nun häufiger einsetzen?
Bei der Abstimmung im Bundesrat setzen sich allerdings die Befürworter des Warnschussarrests durch. Die Maßnahme kommt beim Berliner U-Bahn-Schläger jedoch nicht zur Anwendung. Der tritt nämlich in diesen Tagen hier seine reguläre Haftstrafe an. Er war zu fast 3 Jahren Gefängnis verurteilt worden, ohne Bewährung.
Gegen das Elterngeld gibt es auch 5 Jahre nach seiner Einführung noch Bedenken, sowohl im Regierungslager als auch in der Opposition. Unionsfraktionschef Kauder kündigte in der Süddeutschen Zeitung an, nach der Bundestagswahl sollten Sinn und Wirkung überprüft werden. Bundesfamilienministerin Schröder verteidigte hingegen das Elterngeld.
Eigentlich könnte die Regierung mit dem Elterngeld zufrieden sein. Bis zu 1.800 Euro bekommt ein Elternteil monatlich. Die Väter beteiligen sich mehr denn je. Fast alle jungen Familien erhalten es. Nun ist ein Streit über den Sinn des Elterngeldes ausgebrochen, angestoßen von der CDU. Verwunderung beim Koalitionspartner CSU.
Ich sage, ich halte es für falsch, das Elterngeld in Frage zu stellen.
Der Anlass? Die Geburten gehen zurück. 663.000 Kinder wurden im vergangenen Jahr geboren. So wenig wie nie zuvor. Unionsfraktionschef Kauder will das Elterngeld überprüfen in der nächsten Legislatur. Verwunderung bei Teilen der SPD.
Das muss man in Ruhe diskutieren. Für viele Eltern hat das geholfen. Und dann kann man nicht einfach sagen, jetzt ist es überflüssig.
Die Familienministerin widerspricht Volker Kauder. Von 2003 bis 2010 beispielsweise gab es 1,2 Millionen Frauen im gebärfähigen Alter weniger. Das sei der Grund für weniger Kinder.
Es gibt manchmal das Missverständnis, das Elterngeld sei eine Gebärprämie. Und das ist es nicht. Das Elterngeld ist keine Gebärprämie, sondern es geht darum, Eltern im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes einen Schutzraum zu bieten.
Und dieser Schutzraum kostet jährlich 5 Milliarden Euro.
Nach dem Streit ums Betreuungsgeld nun eine Diskussion um den Sinn des Elterngeldes. Die Bundesregierung, aber auch die CDU-CSU geben kein geschlossenes Bild ab. Für die Opposition eine Steilvorlage. Die schwarz-gelbe Familienpolitik, so hört man, könnte zum Wahlkampfthema werden.
Das Bundesverfassungsgericht hat wichtige Beschlüsse zum Unterhaltsrecht gefasst. Danach müssen für die Berechnung von Kindesunterhalt die Arbeitsmöglichkeiten der Eltern genau geprüft werden. Es könnten nur Einkünfte berücksichtigt werden, die wirklich zu erzielen seien. Die Richter hoben Entscheidungen auf, in denen Väter nicht voll arbeitsfähig waren. 2 von ihnen haben körperliche Behinderungen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 7. Juli.
Der Ausläufer eines Tiefs bei Südengland sorgt auch morgen im Osten Deutschlands zunächst noch für teilweise heftigen Regen. Sonst gibt es neben Schauer- und Gewitterwolken aber immer wieder auch Sonnenschein. In der Nacht vor allem in den östlichen Regionen noch zum Teil unwetterartige Schauer und Gewitter. Es gibt entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Im Westen ist es meist trocken, zum Teil auch klar. Auch morgen von Sachsen bis zur Ostsee zunächst noch teilweise heftige, auch gewittrige Regenfälle, die später zur Ostsee abziehen. Sonst mal Sonne, mal Wolken und nur einzelne, teils gewittrige Schauer. Von Schauer- und Gewitterböen abgesehen weht der Wind schwach bis mäßig. In der Nacht gehen die Temperaturen auf 20 Grad an der Neiße und 10 Grad in der Eifel zurück. Morgen Höchstwerte zwischen 20 Grad an der Ostsee und 27 Grad im Breisgau. Am Sonntag Sonne und Wolken, im Tagesverlauf einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, bei 20 Grad im Westen, 30 Grad im Osten. Montag und Dienstag nicht mehr ganz so warm, dabei am Montag nur einzelne, am Dienstag wieder häufiger Schauer und Gewitter.
Wir sind wieder da um 21.45 Uhr mit den Tagesthemen. Karin Mioska geht der Frage nach, warum der Prozess gegen Verena Becker kaum Neues brachte und warum sich die Russen lange nach dem Kalten Krieg ein Agentengesetz geben. Ihnen noch einen schönen Abend.